Architekturfunk.
Partner Edition.
Der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 199 am 4. Dezember 2025. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spricht Klaus Fühner mit Marc Sarkowski und Matthias Quinkert von der Lindner Group. Wir steigen ein ins Gespräch.
Wir sprechen heute über Lin Loop und Circle Now. Die Begriffe erklären sich nicht unbedingt von selbst, wir werden diese aber gleich erläutern. So viel kann ich jetzt schon verraten, es geht natürlich um eine kreislaufgerechte Ausrichtung des Unternehmens und insbesondere auch der Produkte. Und wir stellen heute beispielhaft das modulare Raum-in-Raum-System Cars Rooms vor. Marc, du bist seit 15 Jahren bei Lindner und mit deinem Team verantwortlich für diesen Produktbereich. Und Matthias, du bist tatsächlich erst seit 1. August 2025 bei Lindner, was 30 Jahre bei Carpet Concept bzw. Edge Carpets, davon 15 Jahre in der Geschäftsleitung und hast nun bei Lindner das Brandmanagement Circle Now übernommen. Matthias, ich habe eingangs Lin Loop und Circle Now erwähnt. Das sind zwei, naja, sagen wir, sehr trendige Begriffe, die aber eine gewisse Haltung und Entwicklung von Lindner beschreiben. Worum geht es da konkret?
Ja, lieber Klaus, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich natürlich, ganz besonders mit dem Marc zusammen. Vielleicht eine kleine Berichtigung, es heißt Ege Carpets als solches.
Ach, nicht Edge.
Nicht Edge Carpets, aber hört sich,
Idee,
gut,
ne?
Hört sich auch
Ege,
hört sich
Ege
auch,
Carpets.
Hört sich gut an. Aber zum Thema Lin Loop und Circle Now vielleicht so viel. Also Lin Loop ist ja eher ein produktorientiertes Konzept, wo wir viele Geschäftsmodelle dranhängen. Man könnte das vielleicht im Zuge der R-Strategien dann als Rethink-Konzepte bezeichnen. Da geht es im weitesten Sinne um Rücknahme, da geht es um Mietangebote, Rückkaufoptionen, die wir anbieten. Ich finde aber auch, Lin Loop bedeutet nicht nur eben Geschäftsmodelle zu denken, sondern grundsätzlich die Frage zu denken, wie entwickle ich meine Produkte und wie entwickle ich die auch weiter? Und da ist Lindner sicherlich ein tolles Unternehmen. Also wie kann ich Konzepte entwickeln, um die Produkte möglichst leicht in seine Bestandteile aufzulösen, Oberfläche, Konstruktion, Technik zu trennen, vielleicht neue Verbindungsmethoden auszuprobieren, Stecken, Schrauben, Fügen, alles, was so dazugehört, bis hin zu Klebetechnologien, die es vielleicht ermöglichen, hinterher diese Komponenten möglichst leicht zu lösen. Ich glaube aber auch, dass es bei der ganzen Zirkularität und auch bei Lin Loop geht es auch um Qualitätsstandard. Und je besser die Qualität ist, umso länger ist das Produkt auch haltbar und auch dann wiederverwendbar für die Zukunft. Und es geht sogar auch in die Materialien rein. Ich finde ganz schön immer die Begrifflichkeit von der guten und der bösen Patina. Das kommt nicht von mir, sondern von der Mikaela Holmo-Samsö, die das mal bei einem Vortrag genannt hat, den ich hören durfte. Und ich war doch ziemlich verliebt eigentlich in diese Thematik.
Das war bestimmt vor 2 Jahren bei uns auf dem Klimafestival,
das oder? Kann sogar gut sein. Ja. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber ja. Ich durfte vor 2 Wochen schon noch mal einen Vortrag von ihr hören beim BDA Summit. Und da hat sie das auch noch mal wiederholt. Und ich finde das wirklich eine tolle Begrifflichkeit. Zu Circle Now vielleicht zu viel. Wenn jetzt Lin Loop eher produktorientiert ist, dann ist Circle Now eher prozessorientiert. Das ist eigentlich die große Unterscheidung. Und mir ist wichtig, Circle Now ist jetzt kein solitäres Konzept, das jetzt der Matthias irgendwie entwickelt hat, sondern ich habe das immer in Partnerschaft mit Planern, mit Architekten und mobilen Leuten entwickelt. Und da geht es dann wirklich auch um Kollaboration, um diese Komplexität in der Zirkularität besser auflösen zu können.
Ist ja ein unglaubliches Themenfeld, das du da bearbeiten darfst oder betreuen darfst. Ist es auch das, was dich eigentlich gereizt hat vielleicht für den Wechsel?
Ja, das ist eine schöne Frage. Doch, auf jeden Fall. Das war schon das Hauptargument. Vielleicht muss ich aber sagen, Lindner ist eh ein Unternehmen, was ich schon lange kennen darf. Marc und ich, wir kennen uns seit 2013. Da haben wir nämlich angefangen, ein gemeinsames Produkt zu entwickeln, in dem wir gerade auch hier sitzen, nämlich Cars Rooms. Von daher war dann immer schon eine enge Beziehung da. Aber ich habe mich tatsächlich mit dem zirkulären Bauen und Einrichten, ich fasse das immer zusammen, sehr intensiv auseinandergesetzt und kam dann zu der Erkenntnis, es macht durchaus Sinn, als Bauunternehmen selber zu produzieren, eine eigene Produktion zu haben und natürlich dann aber auch verantwortlich zu sein für die Montage und für die Demontage. Denn dieses Zusammen an der Stelle bei komplexen Bauprodukten führt dazu, dass ich überhaupt erstmal richtig zirkulär agieren kann, weil ich kenne das Produkt am besten, und kann dann überlegen, wenn ich etwas demontiere, was kann ich damit machen? Es ist ja dann nicht nur Reuse, sondern vielleicht ist es auch ein Refurbishment oder vielleicht ist es auch ein Repurpose, ja, also dem Produkt einen neuen Zweck zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das kann das Bauunternehmen, was selber montiert und demontiert und selber produziert, am allerbesten leisten.
Ja.
Und das war tatsächlich für mich die Überzeugung, dass Lindner der richtige Partner ist und ich dort anheue.
Ja. Also was viele ja kennen, sind eigentlich die innovativen zirkulären Geschäftsmodelle, an denen Lindner arbeitet und entwickelt. Du hast es ja gerade erläutert. Viele kennen, glaube ich, Lindner, was diesen zirkulären Ansatz betrifft, von den Doppelbodensystemen. Mhm. Funktioniert das wirklich? Ist das wirtschaftlich auch abbildbar? Also seht ihr da vielleicht auch perspektivisch tatsächlich neue wirtschaftlich funktionierende Geschäftsmodelle oder ist es einfach nur eine gute Story?
Also es ist eine gute Story, aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, dass wir das gemacht haben, sondern es ist ein echtes Geschäftsmodell und so wollen wir ja auch andere Produktbereiche als Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Aber zum Doppelboden, um das hier doch mal deutlich zu machen, wir würden mehr zurückkaufen wollen, als wir zurzeit zurückkaufen können. Hm. Es ist nicht wenig, was wir zurückkaufen, aber wir haben daraus mittlerweile 5 verschiedene Einzelprodukte gemacht in verschiedenen Aufbereitungsgütern. Ja? Wir haben für 2 Produkte eine Cradle-to-Cradle-Zertifikat, einmal in Silber und einmal in Gold, und zwar nicht für das neue Produkt, sondern schon für das zirkuläre Produkt gemacht. Wir haben natürlich EPDs zu allen Produkten, technische Daten, alles, was der liebe Gott erfunden hat. Und warum wir das tun, ist natürlich A, dieses Geschäftsmodell zu denken, aber auf der anderen Seite wollen wir es auch tun, weil wir wissen, dass wir irgendwann mal eine Herausforderung, was die Ressourcen betrifft, hat. Und da macht es, glaube ich, Sinn, sich frühzeitig mit dieser zukünftigen Ressourcenknappheit auseinanderzusetzen und das ist eine der Antworten, die wir haben.
Ja, jetzt sollte man vielleicht erst nochmal drüber sprechen, Marc, was Lindner eigentlich ist und in welchen Produktsegmenten ihr Lösungen anbietet. Du bist ja seit vielen Jahren mit dabei und kannst das bestimmt wunderbar erklären. Umreiß doch einfach mal diese Vielfalt.
Ja, das möchte ich sehr gerne erklären. Also auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier bei dem Podcast mitwirken darf. Zurück auf die Frage, Lindner ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir haben dieses Jahr unser 60-jähriges Firmenbestehen. Also wir haben ein großes Jubiläumsjahr dieses Jahr. Ein Kollege hat mir mal gesagt, man kann es ganz einfach zusammenfassen. Wir machen alles außer Rohbau. Aber ich möchte es kurz im Detail beschreiben. Also Lindner ist Europas führendes Innenausbauunternehmen. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den Produktsegmenten Bodensysteme, Wandsysteme und Deckensysteme. Sind aber auch, was die Gebäudehülle angeht, tätig, also Fassadenbau in der Gebäudetechnik, also TGA, klassische TGA-Anwendungen. In der Isoliertechnik und in dem ein oder anderen Spezialgebiet, wie zum Beispiel, wir haben eine große Abteilung, die Reinräume baut für Labore, Krankenhäuser, Operationssäle und so weiter. Und wir sind auch im Schiffsausbau unterwegs. Da statten wir die ganzen öffentlichen Bereiche oder einen Großteil der öffentlichen Bereiche für die Meyer-Werft aus, die für die Royal Caribbean bauen und auch für die AIDA-Schiffe. Genau.
Das ist das Spektrum und das ist natürlich sehr umfangreich und hat unglaublich viele Facetten. Gibt es denn konkrete Geschäftsmodelle, die, wie soll ich sagen, einen umfassenden zirkulären Ansatz haben, auf Wiederverwendung setzen und den von Matthias schon erwähnten Cradle-to-Cradle-Ansatz verfolgen?
Natürlich beschäftigen wir uns intensiv über die komplette Produktpalette mit diesem Thema. Der Matthias hat es vorher schon angesprochen. Das Thema Doppelbodenplatten ist natürlich unser Best-Practice-Beispiel. Das funktioniert sehr, sehr gut. Durch die zirkulären oder wiederverwendeten Second-Life-Doppelbodenplatten haben wir natürlich einen extremen Impact, was die CO2-Reduktion bei der Erstellung eines Gebäudes angeht. Aber grundsätzlich sind wir bei Lindner schon immer so unterwegs, dass wir versuchen, die Produkte so zu konstruieren und zu designen, dass sie ein langes Leben haben. Ein langes Leben von einem Produkt ist per se schon mal nachhaltig. Dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, in der Konstruktion darauf zu achten, jetzt speziell bei Deckenelementen oder auch bei Wandverschalungen, dass sie revisionierbar sind. Revisionierbar heißt, dass ich im Hintergrund an die Technik ran kann, also in der Decke oben an die TGA, an die Elektrik, an die Lüftung und so weiter. Weil wenn ich was ohne es zu zerstören demontieren kann, an die Technik ran kann und dann wieder montieren kann, dann brauche ich kein neues Produkt, dann kann ich es 1:1 wieder einbauen. Hm. Jetzt hast du so ein bisschen das Thema Geschäftsmodelle angesprochen. Natürlich ist von uns ein großer Ansatz, die Produkte, die wir verbauen, in der Zukunft auch wieder zurücknehmen zu können und da auch wieder einen Zugriff drauf zu haben. Weil am Ende des Tages geht es ja auch um Rohstoffe, die wir einsetzen. Also speziell jetzt bei den Doppelbodenplatten oder bei Gipsfaserplatten. Zum Beispiel das Thema Gips. Gips ist ein endlicher Rohstoff und da müssen wir natürlich schauen, wie bekommen wir diesen Rohstoff wieder zurück ins Unternehmen, um dass wir wieder neue Platten produzieren können oder eben im Beispiel der Doppelbodenplatten, dass wir die wieder einsetzen können. Und die Geschäftsmodelle, die da dahinter stecken, ist natürlich das Thema, wir vermieten Produkte auch über bestimmte Mietzeiten, die definiert sind. Dadurch haben wir dann natürlich wieder den Zugriff und das Produkt kommt wieder zurück zu uns ins Unternehmen und wir können es wieder in den Kreislauf führen. Und das andere Thema ist, dass wir Produkte verkaufen mit einer Rückkaufoption. Da kann man auch verschiedene Laufzeiten dahinter legen und so haben wir die Option, das Produkt wieder ins Unternehmen zu bekommen und später wieder dem Produkt ein zweites Leben zu schenken.
Also man merkt eigentlich die Ressource, ne? Also wie du gesagt hast, der Gips ist natürlich schon ein Thema, ist auch ein endliches Produkt. Das heißt, man tut gut daran, auch zu wissen, wie man wieder an den Rohstoff kommt, vielleicht auch in einem Recycling- oder Wiederverwendungsprozess. Wisst ihr denn, also ich frage das jetzt, weil ich das von vielen anderen Unternehmen kenne, wisst ihr denn, wo eure Produkte verbaut sind?
Also wir können es natürlich, können wir das nachvollziehen. Jedes Projekt, was wir realisiert haben, ist ja in gewisser Weise dokumentiert im Unternehmen. Aber speziell jetzt mit dem Hintergrund der Zirkularität und der Nachhaltigkeit achtet man da jetzt natürlich nochmal viel, viel stärker darauf, dass wir wirklich wissen, wo verbauen wir was und was für eine Option haben wir in Zukunft wieder an das Produkt oder das Produkt wieder in den Kreislauf einzuführen.
Okay. Also das ist ja ein enormes Spektrum, muss man sagen. Und jetzt ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wie ihr diese Information dann auch eben an eure Zielgruppe, an eure Kunden, vielleicht an die Architektinnen, an die Architekten und Planer tragt. Wie funktioniert das?
Na gut, wir haben ja für jede Produktgruppe spezialisierte Fachleute, die am Ende des Tages den Kunden unterstützen. Der Kunde ist nicht nur, aber natürlich maßgeblich, wenn wir jetzt mal die Stakeholder uns anschauen, der Architekt, der Innenarchitekt, mit dem wir am Anfang eines Projektes intensiv sprechen. Das kann natürlich auch der Bestandshalter sein oder der Vermieter oder der Projektentwickler sein. Aber wir versuchen natürlich schon, die gute Botschaft rüberzubringen und auch die Informationen sauber zu spielen. Aber genauso läuft das über das Digitale. Ja? Also wenn ich mir unsere Website angucke, da haben wir eher die Herausforderung, wie kriegen wir das so gut strukturiert, dass man dort auch in diesem Dschungel sich gut zurechtfindet. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass der Kunde immer wissen muss, er kann uns natürlich immer ansprechen. Wir haben Fachleute bezogen auf die Produktgruppen. Da gehen wir sehr in die Tiefe mit allen Daten, die man sich wünschen kann. Und wir haben Fachleute, die das Thema Komplettausbau bewegen, die vielleicht in der Produkttiefe nicht ganz so tief sind, aber das Verständnis fürs Ganze haben, sodass wir, glaube ich, für jede Situation den richtigen Ansprechpartner haben und eben das unterstützt mit hervorragenden digitalen Tools.
Merkt ihr denn eine Veränderung vielleicht in den letzten Jahren, dass Kunden gezielt nach kreislaufgerechten Produkten bei euch anfragen oder zu euch kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde die vielleicht sogar mal so beantworten. Jetzt nehmen wir mal hier das Klimafestival. Ja, das hat es vor 5 Jahren nicht gegeben. Also warum hat Heinze das ins Leben gerufen? Weil es einen vermehrten Markt dafür gibt. Wenn ich mal gucke, vor 2 Wochen beim BDIA-Summit, da war das Thema Bauwende im weitesten Sinne Themen, die gespielt worden sind, wie sie hier genauso richtigerweise gespielt werden. Ich mache aber nochmal einen anderen Vergleich. Gucken wir nochmal ganz woanders hin. Schau mal in die Mode. 2016 war der Anteil an Second-Life-Mode ungefähr 5-6%. Heute sind das gut 16%. Ich wohne in München und in dem Bereich, wo ich wohne, in dem Hood, sag ich jetzt mal so, da haben wir mittlerweile 6 Second-Hand-Läden. Und das finde ich sehr, sehr interessant, wenn man sich das anschaut. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen der Bevölkerung, man sagt, es sind über 50%, schon mal ein Produkt aus dem zweiten Leben gekauft haben. Ja, egal, ob es ein Elektroartikel war oder was auch immer, es wird mehr und mehr zum Standard und das muss sich im Bauen mehr und mehr weiterführen.
Es könnte natürlich auch sein, dass diese vermehrte Nachfrage auch ein Stück weit aus einem wirtschaftlichen Druck herauskommt. Ne? Also man merkt vielleicht auch schon einfach, dass es nicht nur eine Veränderung der eigenen Haltung ist, ne? Dass wir also uns schon immer mehr zu einer Reuse- und Repair-Gesellschaft vielleicht auch verändern, aber auf der anderen Seite vielleicht auch aufgrund der äußeren Umstände auch ein Stück weit uns dem öffnen.
Ich bin davon überzeugt, dass du da 100% recht hast. Es wird mehr oder weniger auch mittlerweile schick, das so zu denken. Mode ist da wirklich ein gutes Beispiel, wie ich finde. Aber vielleicht noch ein anderes Thema, um die Relevanz nochmal deutlich zu machen. Nächste Woche bin ich eingeladen beim Werkbund in München, in der Pinakothek der Moderne. Und das Thema heißt Repair.
Ja.
Also ganz einfach auf den Punkt gebracht, Repair. Also ich glaube, die Erkenntnis ist mittlerweile bei uns allen da.
Ob du es jetzt glaubst oder nicht, kleiner Spoiler, ich habe vor 10 Minuten mit dem Jan Fischer telefoniert von Alles wird gut, der genau diese Veranstaltung organisiert und gefragt hat, ob ich nicht doch vorbeikommen möchte.
Ja, aber dann,
schade, dass es nicht klappt.
Ja, aber dann komm, ja, ich
hätte gerade, aber dann toll, komm, da schließen dann, sich die Kreise.
Dann komm doch gerne vorbei. Jan Fischer ist ein gutes Beispiel. Ich habe nicht vor 3 Wochen bei ihm im Büro gesessen und habe mit ihm gesprochen und da ging es so ein bisschen um das ganze Thema und Vorbereitung.
Ja, also wunderbar. Sehr, also wir, sehr nett. Wir schwimmen alle im gleichen Becken.
Genau. Das aber ist ein gutes Zeichen.
Ja. Jetzt sitzen wir in dem Cast Room, also dieses System, das ihr schon seit Jahren auch entwickelt habt und verfeinert habt. Marc, erklär doch einfach mal, wie das System funktioniert und was das Besondere an Cast Rooms ist.
Ja, das möchte ich gern tun. Es ist natürlich ohne Bilder ein bisschen schwierig, aber ich versuche es so zu erklären, dass man es auch in Worten versteht. Im Prinzip ist ganz einfach zusammengefasst. Es handelt sich um ein flexibles, modulares Baukastensystem, bestehend aus Wandelementen, die in der Regel textilbezogen sind, können aber auch HPL-Oberflächen sein oder holzfurnierte Oberflächen. Es gibt Glaselemente als Wandelemente und wir haben Deckenelemente. Und aus diesen Elementen, ich versuche es immer einfach zu erklären, mit Lego-Bausteinen. Jeder kennt Lego und jeder weiß, aus Lego-Bausteinen kann er was Kleines bauen, kann sie wieder auseinanderbauen, nimmt ein paar mehr Steine und kann was Großes bauen. Und genau diese Flexibilität und Modularität habe ich mit Cast Rooms eben auch, dass ich sage, okay, wir können ganz, ganz kleine Räume bauen, zum Beispiel eine Telefonbooth in einem Büro, wo ich mich jetzt einfach kurz zurückziehen kann, wenn ich ein Telefonat führe. Wir können aber auch sehr große Räume bauen, große Besprechungsräume für 10 bis 12 Personen. Wir können eine maximale Tiefe von 3,40 Meter realisieren, aufgrund der Deckenspannweite und können eigentlich in der Länge rein theoretisch unendlich bauen, was natürlich aufgrund der Proportionen irgendwann keinen Sinn mehr macht. Also so die maximalen Größen, die wir realisieren, sind 3,40 Meter auf 7 Meter. Den Raum können wir frei in einem Großraumbüro zum Beispiel aufstellen. Der Raum ist nie mit dem Gebäude verbunden, also wir verschrauben nicht mit dem Boden. Wir brauchen im Prinzip eine ebene Fläche und eine Steckdose, also einen Schuko-Stecker, wo wir den Raum dann einstecken können, um auch die Technik zum Leben erwecken zu können. Wir haben ein integriertes Lichtsystem in dem Raum, wir haben ein integriertes Lüftungssystem in dem Raum. Und der große, große Vorteil von diesem Produkt liegt in dieser Flexibilität. Der Kunde kann das Produkt heute so, wir sitzen jetzt in einem Raum hier, der hat 2,40 Meter auf 2,40 Meter. Wenn sich da jetzt ein Kunde heute dafür entscheidet und merkt, ein Jahr später, es wäre vielleicht gut gewesen, einen etwas größeren Raum zu bestellen, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Er kann mit 2 weiteren Wandelementen und einem Deckenelement den Raum beliebig vergrößern. Und da steckt so ein bisschen der Clou von dem ganzen System drin. Wir haben das System gemeinsam vor 10 Jahren mit Carpet Concept, später mit EG entwickelt, sind also 10 Jahre auf dem Markt. Als wir das Produkt entwickelt haben, da war uns dieses Thema Nachhaltigkeit und Zirkularität noch gar nicht so richtig bewusst. Wir haben jetzt aber im Lauf der Zeit, in den letzten 10 Jahren, in den vielen, vielen Projekten erlebt, was mit dem Produkt tatsächlich passiert. Also die Kunden bauen das wirklich aktiv um. Die Kunden ziehen das mit um, also von einer Fläche auf die andere Fläche. Und wir haben natürlich auch gemerkt, dadurch, dass es ein modulares System ist und die einzelnen Wandelemente, sozusagen der Raum demontierbar ist, nehmen wir die auch alle wieder zurück. Also ich habe letztes Jahr die Entscheidung getroffen und habe das dann auf der Orgatec auch kommuniziert, dass wir alle Räume, die wir jemals ausgeliefert haben, wieder zurücknehmen. Für uns ist es eine super Sache. Wir bekommen die Elemente zurück. Die Glaselemente kann ich kategorisieren in der ABC-Qualität, kann sie dann den Glaselementen ein neues Leben schenken. Bei den textilbezogenen Elementen kann ich sie entweder 1:1 so wieder weiter in den Kreislauf bringen, oder ich nehme den Stoff ab, kann einen neuen Stoff aufbringen und habe so 1:1 ein Wandelement wie ein neues Produkt. Spar aber dadurch 60% CO2 ein, was natürlich ein großer Impact ist.
Ja, das ist super spannend. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie ist denn die Lebensdauer eines solchen Moduls?
Also wir haben jetzt natürlich Erfahrungswerte aus den letzten 10 Jahren und wir wissen aus bestimmten Projekten, dass 10 Jahre überhaupt keine Lebensdauer für so ein Produkt sind. Deswegen kann ich gut davon ausgehen, dass so ein Wandelement, also diese textilbezogenen Wandelemente, von denen ich vorher gesprochen habe, eine Lebensdauer von 25, 30, 40 Jahren haben können. Im Prinzip, ich kann ja die Oberfläche abnehmen, bringe einen neuen Stoff auf und habe 1:1 wie ein neues Modul. Da müsste jetzt schon grob irgendwas passieren mit dem Element, dass es bei der Montage oder Demontage wirklich massiv auf die Kanten fällt und die Kanten verletzt sind. Dann habe ich natürlich ein Thema, aber auch das könnte ich wieder aufbereiten. Aber ansonsten, wenn sowas nicht passiert oder der Fall nicht eintritt, gehe ich wirklich davon aus, dass seit 30, 40 Jahren gar kein Thema sind für so ein Wandelement.
Wenn ihr die Elemente zurücknehmt, aufarbeitet und wieder einsetzt, gibt es da Berechnungen oder Werte, welchen Impact das auf die CO2-Bilanz hat?
Ja, ich habe es ja vorher schon mal kurz angesprochen, das Thema. Natürlich hängt es von so vielen Faktoren ab. Also wenn ich jetzt Räume zurückbekomme, dann spielt natürlich der Transportweg eine große Rolle. Der zählt ja mit dazu zur CO2-Bilanz. Dann habe ich natürlich auch das Thema, nehme ich die Elemente überhaupt zurück? Also kommen die zu uns zurück ins Werk oder kann ich die vor Ort beim laufenden Projekt im Prinzip neu beziehen? Auch das haben wir schon realisiert. Natürlich kann ich jetzt, wenn ich einen Kunden 100 Räume verkauft hat und er hat heute einen grünen oder 100 grüne Räume und denkt sich jetzt in 15 Jahren, er hätte gern 100 rote Räume, dann wird es schwierig, das bei ihm vor Ort zu realisieren. Da macht es dann natürlich mehr Sinn, das bei uns in der Produktion im Werk zu bearbeiten. Aber wenn ich jetzt 2, 3, 4 Kassrooms irgendwo in einem Projekt habe und möchte denen ein zweites Leben schenken, dann tue ich das doch lieber vor Ort und spare mir diese Transportwege. Deswegen ist es sehr schwer, pauschal eine Aussage zu treffen, wie viel CO2 spare ich ein.
Klar.
Aber das einfachste Beispiel ist natürlich, wir nehmen jetzt hier den Raum, in dem wir sitzen. Der Raum, der war schon auf verschiedenen Veranstaltungen. Das heißt, wenn ich den jetzt weiterverkaufe, im Vergleich zu einem neuen Produkt, das ich fertigen muss, habe ich 100% CO2 eingespart. Weil den gibt es ja schon. Ja?
Ja, ja.
Deswegen ist wirklich schwer, die Frage pauschal beantworten zu können.
Ja. Matthias, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Als du begonnen hast, dich mit der Zirkularität im Bauen auseinanderzusetzen, zu analysieren, was war denn für dich die Kernerkenntnis? Also was hast du wahrgenommen, was man in dem Bereich eigentlich noch alles bewegen kann?
Ja, Klaus, also bevor ich zur Wahrnehmung komme, würde ich vielleicht ganz kurz erklären, warum ich das denn überhaupt tue. Gibt nämlich einen Grund dafür und dann erklärt sich, glaube ich, dann die weitere Wahrnehmung auch dadurch. Das Ganze habe ich angefangen vor drei Jahren, im Jahr 22 im Herbst, hatten wir eine Veranstaltung. Wir waren mit Artemide zusammen die Veranstalter und Armando Sattler hat über Zirkularität gesprochen. Und an dem Abend waren wir noch lange in der Hotelbar und haben noch viel gesprochen. Und er hat mich dann wirklich nachdenklich gemacht. Und ich hatte dann die Rolle und die Aufgabe, ungefähr ein Jahr später unser Büro in Bielefeld, also das EGE Carpet Büro, wir mussten umziehen, der Mietvertrag lief aus, wir haben gesagt, wir wollen uns nochmal woanders hin verändern, das hat auch mit dem Wechsel damals von Carpet Concept zu EGE auch zu tun gehabt. Und wir sind dann in ein Gebäude gezogen aus den 88er Jahren mit allen Zitaten dieser Zeit, mit einem wunderbaren Grundriss. Heute würde man sagen, ein Ateliergrundriss fürs Büro. Also damals war man auch schon in der Kenntnis, man kann mit anderen Formaten noch durchaus arbeiten. Und ich habe damals gesagt zu unseren Mitarbeitern, wir haben eine gewisse Projekt-DNA für uns definiert. Und einer der Punkte der DNA war entweder Wiederverwendung oder Wiederverwendungsfähigkeit. Und ich darf das wirklich für uns in Anspruch nehmen. Wir haben bei jeder Entscheidung, der Architekt, der planende Innenarchitekt, meine Person, unsere Mitarbeiter, die mit involviert waren, immer überlegt, entspricht das dieser DNA? Ist das Wiederverwendung oder wiederverwendungsfähig? Und haben es sehr, sehr stark im Detail angeguckt. Das hat durchaus sehr viel Spaß gemacht. Und das war dann auch der Startschuss für mich, zu sagen, Mensch, so nach 30 Jahren irgendwo mal, will man noch immer das Gleiche machen oder will man sich nochmal neu ausprobieren? Und dann habe ich das für mich entschieden, dass ich mich nochmal neu ausprobieren möchte. Aber was war meine Wahrnehmung? Ich glaube, das Erste ist, und das ist auch ein bisschen hier der Fall, wenn ich ehrlich bin, alle reden immer von der grauen Energie. Gut, der Projektentwickler, vielleicht das Corporate, weil er eine große Kremabteilung hat, die verstehen graue Energie. Aber wir haben ja ganz viele normale Nutzer. Das ist so wahnsinnig unemotional. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das Thema Zirkularität auf eine emotionale Ebene heben. Es geht auch um Stories. Ja, also wenn ich etwas wiederverwende, dann ist das erstmal eine gute Story. Also das Thema nicht nur graue Energie sprechen, sondern auch, ich nenne es gerne immer goldene Energie.
Apropos Storytelling, wenn du von Storytelling sprichst, hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, ich habe ein konkretes Beispiel. Lindner hat damit gar nichts zu tun in dem Sinne, aber ich finde es tatsächlich ein gutes Beispiel. Und zwar ist der Globetrotter Rethink Store in Bonn. Dan Perlman hat den gemacht. Ist ja durchaus passend zu Globetrotter, zur Körpersprache von Globetrotter, durchaus sehr ein roughes Konzept. Am Ende des Tages meine ich zu wissen, doch tatsächlich über 90% der Materialien wurden wieder eingesetzt. Das war vorher ein Konrad Elektronikmarkt.
Genau,
ja. Also extrem. Ja. Bestmögliche Zirkularität, würde ich sagen. Aber das Coole dabei, finde ich, die Zitate, die man lesen und finden kann zu diesem Projekt. Der eine Geschäftsführer spricht nämlich eigentlich von Haltung, der zweite von Pioniergeist, der dritte von Mut und der Volker Kaczynski von Dan Perlman spricht von Konsequenz. Haltung, Pioniergeist, Mut und Konsequenz sind intern wie extern im Marketing herausragend gut kommunizierfähig. Und das ist das, was ich damit meine. Also das ist für mich diese goldene Energie. Übrigens, auch das nochmal gesagt, goldene Energie kommt ja von der Stiftung Baukultur, die
genau.
immateriellen Werte sprechen. Ich möchte das gerne klarstellen, dass die sozusagen diesen Begriff erfunden haben.
Das Zweite, wovon du gesprochen hast, ist der anzupassende Prozess und das durchaus in Kollaboration mit Dritten man quasi auch besser zum Erfolg kommt. Wäre denn das für dich die Lösung grundsätzlich?
Das ist grundsätzlich der Lösungsansatz, den wir haben in diesem Circle Now Konzept, was wir gemeinsam entwickelt haben. Ich würde das mal vielleicht so denken, ich will damit nicht die HUE zur Seite stellen, aber ich will das nur einfach ein Alternativszenario aufbauen. Und für uns beginnt alles erstmal mit dem, ich nenne den Pulse-Check, ja. Dann kommt die Entdeckungsphase, dann das Definieren dessen, was man gerne machen möchte. Dann erst das Planen und Steuern, dann das Aktivieren, was das Bauen und Einrichten beschreibt. Und last but not least auch nochmal ein Evaluieren, um zu gucken, hat denn das, was wir uns vorgenommen haben, auch alles funktioniert. Und die zirkulären Potenziale, die finden wir eigentlich in der Entdeckungsphase. Also wenn man vielleicht über ein Mindset eines Unternehmens genauso, ich weiß nicht, vielleicht Phase 0 würde man das vielleicht nennen, geht und schaut, was dort möglich ist, da sehen wir dann eigentlich auch schon die Phase, wirklich alles aufzunehmen, was Sinn macht. Dann bezogen auf die R-Optionen zu gucken, kann ich das ein Refurbishment machen, kann ich ein Reuse, ein Repair machen, kann ich ein Repurpose machen oder einen neuen Zweck definieren. Und das auch schon zu hinterlegen mit CO2-Werten und vielleicht auch mit Kostenindikationen, also mit Ersparnismöglichkeiten optimalerweise hinterzulegen. Und das ist der Ansatz, den wir haben. Und das können wir am allerbesten, wenn wir es kollaborativ machen. Also Planer, Einrichter und wir als Bauunternehmen gleich zu Anfang schon miteinander zusammen.
Und eine ganz wesentliche Voraussetzung ist natürlich auch, dass es eben kreislaufgerechte Produkte gibt.
Absolut.
Das ist ja eigentlich die größte Herausforderung auch für die Planenden, genau diese Produkte zu finden.
In beiden Richtungen. Ne? Ja. Also zirkulär ist natürlich auch immer, muss man auch mal sagen, es ist eben Wiederverwendung, also das Bestehende, aber eben auch Wiederverwendungsfähigkeit, dass wenn es etwas Neues ist, natürlich auch so konstruiert ist, dass ich es halt eben immer wieder einsetzen kann. Da reden wir vielleicht auch wirklich auch an der Stelle über andere Ästhetiken. Ja? Vielleicht werden Produkttypen in Zukunft vielleicht etwas kleinteiliger, ja, und damit besser handelbar, ja, oder die Logistik funktioniert besser dadurch, ja. Ich glaube, da gibt es durchaus noch Potenziale in allen Richtungen.
Vielleicht abschließend die Frage an dich, Marc, gibt es denn ein Projekt, ein Leuchtturmprojekt, was dich besonders begeistert hat oder vielleicht ein persönlicher Erfolg in einem Projekt, den du uns vielleicht abschließend noch mitteilen könntest?
Ja, da habe ich tatsächlich, natürlich bin ich auf alle Projekte, die wir realisieren, bin ich ein Stück weit stolz. Aber wenn ich jetzt speziell an das Thema Zirkularität, Flexibilität, Modularität denke, dann fällt mir wirklich ein Projekt ein. Das haben wir gewonnen, das Projekt, eigentlich zur Markteinführung von Castrooms. Das war im Jahr 2014. Da haben wir die ersten Gespräche auf der Orgatec dazu geführt. Haben dann das Projekt, das war ein sehr, sehr großes Projekt, also es waren annähernd 100 Räume für ein großes deutsches Unternehmen, haben das dann im Jahr 2015 realisiert Und mit diesem Projekt und diesem Kunden haben wir dann eigentlich unser Produkt nochmal neu kennengelernt. Wir sind jedes Jahr 2 bis 3 Mal bei diesem Kunden, auch heute noch, und bauen die Räume um. Einfach weil sich die Organisationsanforderungen ändern, weil sie Abteilungen strukturieren sich um, die Räume ziehen um von einem Stockwerk in das andere Stockwerk oder, was ich vorher schon angesprochen habe, der Bedarf ändert sich. Sie haben zum Beispiel 5 kleinere Räume, brauchen aber 2 bis 3 große Räume. Dann können Sie die Elemente aus den kleinen Räumen nehmen und daraus große Räume realisieren. Und ich glaube, das ist wirklich so ein ganz gutes Beispiel dafür, wie flexibel, wie modular das Produkt ist und wie nachhaltig es dadurch dann natürlich auch ist, weil ich es eben einfach mitnehmen kann, weil es sich den sich verändernden Anforderungen auch anpassen kann. Und deswegen bin ich in dem Kontext tatsächlich wirklich stolz auf das Projekt und freue mich auch immer wieder, wenn ich dorthin komme und das Produkt sehe nach 10 Jahren im Einsatz und dass es wirklich so gut funktioniert.
Super. Jetzt die allerletzte Frage. Gibt es denn bei solchen Beziehungen zu den Kunden, die ja sehr eng ist, auch ein Potenzial für eine Weiterentwicklung des Projektes? Also Informationen, die ihr einfach von den Nutzern eures Produktes auch erhaltet, die ihr wieder zurück ins Unternehmen spiegeln könntet und darauf aufbauend eben das Produkt weiter verfeinern könnt?
Natürlich, also ich habe es ja schon eingangs gesagt bei der letzten Frage, wir haben mit diesem Projekt selber auch dazugelernt. Also wir haben gelernt, okay, unser Produkt ist wirklich super flexibel und modular. Aber natürlich mit jedem Projekt, was wir mit Kunden oder auch mit Architekten realisieren, lernen wir dazu, weil die Kunden kommen mit sich verändernden Anforderungen und wir passen unser Produkt dementsprechend immer weiter an. Also ganz einfach, ein ganz einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel die Technik. Wir haben die Lüftungstechnik in den letzten 10 Jahren maßgeblich überarbeitet im letzten Jahr und haben da wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Wir konnten die Lüftung extrem viel leiser einstellen und haben trotzdem viel, viel mehr Luftvolumen in dem Raum und haben so ein viel, viel angenehmeres Nutzungsszenario generieren können. Das ist ein technisches Beispiel. Mhm. Aber auch die Designthemen spielen da natürlich eine Rolle. Also die Kunden kommen mit vielen Ideen auf uns zu. Kein Kassroom gleicht dem anderen. Wirklich jedes Projekt schaut auch anders aus. Und da lernen wir immer dazu.
Ja, super. Eigentlich eine vorbildliche Sachen, ne? Für diese Symbiose, Zusammenarbeit, Kooperation eben mit den Nutzerinnen, den Nutzern, den Planenden und dem Hersteller. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Marc Sarkowski und Matthias Quinkert von Lindner.
Vielen Dank.
Und das war's für heute. Das Interview fand auf dem Heinze Klimafestival statt, das im November stattgefunden hat. Wenn ihr einen Rückblick auf das Klimafestival werfen möchtet, dann könnt ihr dies auf der Website tun. Schaut unter klimafestival.heinze.de nach. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Lasst uns immer gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architektur Funk Partner Edition.
Das war der Heinze Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kunekat. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kunekat. Berlin 2025.